Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Am Mittwoch, dem 24. September 2025, gestern eine knallharte, eine Hammerrede von Donald Trump vor der UNO-Vollversammlung. 15 Minuten hat er als Zeitfenster gewährt bekommen. Rund eine Stunde lang hat er gesprochen. Eine Gardinen Predigt, er hat denen also die Leviten gelesen und die UNO mehr oder weniger als untaugliche, ja als kontraproduktive und schädliche Organisation bezeichnet. Die Schweiz hat auch noch ihr Fett wegbekommen. Ich meine, was sind wir für ein Staat geworden? Was ist aus uns geworden? Meine Damen und Herren, der amerikanische Präsident nimmt die Schweiz als Musterbeispiel einer Fehlentwicklung, indem er Zahlen da gebracht hat, angesichts und mit Blick auf eine außer Kontrolle geratene Zuwanderungssituation. Er hat gesagt, die Schweiz, die wunderschöne Schweiz, 72% der Gefängnisinsassen sind Ausländer, und da hat er nicht einmal die Eingebürgerten noch mitgerechnet, dann wären wir bei 90%. Also man muss sich nach diesem Auftritt des amerikanischen Präsidenten Donald Trump fragen, Trump, der natürlich heute in den Medien routiniert in Grund und Boden gestampft wird. Aber wir Schweizer müssen uns fragen, um Himmels Willen, in welcher Geländekammer des Wahnsinns sind wir eigentlich angelangt? 72% der Insassen in unseren Gefängnissen aus dem Ausland. Das ist sozusagen im Brennglas in Nuce unter dem Objektträger im Elektronenmikroskop die brutale Wahrheit. Das ist das Fazit, das ist die Quittung unserer Zuwanderungspolitik, während aber Bundesräte wie beispielsweise jetzt der Justizminister Jans nach wie vor fröhlich die Willkommenskultur ausbauen. Donald Trump mit der dringend notwendigen Weckrufrede, mit einem Augenöffner, und ich gebe ja die Hoffnung nie auf, und es könnte ja sein, dass diese Impulse aus New York hier auch in der Schweiz auf fruchtbaren Boden fallen. Wir haben ja gerade dieser Tag, ich glaube morgen Donnerstag geht es weiter, eine Monsterdebatte im Bundeshaus über die Zuwanderung, über die 10 Millionen Initiative der SVP. Dann der zweite, wie mir scheint, auch sehr, sehr wichtige Punkt, den Donald Trump angesprochen hat, die Problematik der internationalen Institutionen. Und auch das ist ein ungemütlicher, ein unbequemer Tatbestand. Diese internationalen Institutionen liefern nicht. Sie haben ihre Versprechen nicht erfüllt. Wohlstand zu bringen, Frieden zu bringen, eine gerechtere Welt zu schaffen. Ganz im Gegenteil, diese internationalen Institutionen, allen voran die EU, aber auch die UNO, hier auf der ganz großen Welttheaterbühne, werden zunehmend wahrgenommen als Machtinstrument in den Händen bestimmter Staaten, die eben über die Heuchlerei des Völkerrechts anderen ihre Interessen aufzwingen. Und bei der EU würde ich sogar noch weitergehen. Die EU ist eine Schlingpflanze. Das sind Gespinste wie giftiges Unkraut, das sich über die Staaten legt, die Staaten schwächt und damit die Pfeiler der internationalen Ordnung. Denn bei allem, was man ja in den letzten Jahren gehört hat, der Nationalstaat sei ein Auslaufmodell, der Nationalstaat sei des Teufels, lass wissen, exist auch. Wir haben diesen Unsinn nachgebetet. Das ist eine ganz gefährliche und noch nicht wirklich in ihrer Triftigkeit durchschaute Fehlentwicklung. Diese internationalen Institutionen sind in ihrer heutigen Ausprägung Gift. Das sind auch Interessensgruppen, die sich dort eingenistet und breit gemacht haben und die diese institutionellen Institutionen benutzen, um die Demokratie auszuhebeln, um den Bürger auszuhebeln, um eben ihre Macht- und Geldinteressen durchzusetzen. Und ein Donald Trump, aber auch andere Politiker, die jetzt dagegen protestieren, die sind sozusagen als Symptom Ausdruck geben eines sich verbreitenden, eines vergrößernden Unbehagens an diesen Institutionen, an diesen internationalen Überfliegergremien, die man nicht kritisch genug sehen kann in der heutigen Zeit. Und zwar nicht, weil man ein glühender Nationalist ist oder sozusagen da eben mit den Springerstiefeln und Kampfmontur die Fahnen hebt, sondern nein, aus einer demokratischen Besorgnis heraus muss man sich die Frage stellen, wie man diesen Leviathan, da diesen Überstaat des Internationalen, wie man den zurückbringen kann, den zurückdämmen kann, eindämmen kann, einhegen kann, den Demokratie- und Rechtsstaat, meine Damen und Herren, gibt es nur in gesicherten Landesgrenzen und dazu, da sind wir dann wieder am Anfang, gehört eben auch die kontrollierte Zuwanderung. Das ist der entscheidende Punkt. Schon wieder steigen die Krankenkassenprämien und Gesundheitsministerin Elisabeth Baumschneider blendet die wahren Ursachen dafür komplett aus. Ja, das ist nichts Neues, was die Weltwoche heute Morgen vermeldet und übrigens auch alle anderen Zeitungen. Die Krankenkassenprämien steigen, steigen und steigen und da sind sie eben auch brandschwarz belogen worden. Damals, ich glaube 1986, bei der Einführung des Krankenkassenobligatoriums. Man hat ja mit wehenden Fahnen zugestimmt und die damalige Innenministerin Ruth Dreyfus hat den Leuten auch das Blaue vom Himmel versprochen. Ja, Preiserhöhungen, Prämienerhöhungen, das gäbe es nicht. Aber diese Gesundheitsmisere ist eben die Folge eines Fehlkonstrukts, denn in unserem Gesundheitswesen, soweit ich das überblicke, diese byzantinischen Kanäle und Kanäle und Korridore und Verwicklungen, das Grundproblem besteht einfach darin, dass niemand ein Interesse hat, dass gespart wird. Alle wollen Geld machen, die Pharmaindustrie will natürlich ihre Medikamente zu möglichst hohen Preisen verkaufen, die Medtech-Industrie verkauft ihnen jede Vakuumverpackung packte Schere zum zehnfachen Preis, als wenn sie die gleiche Schere in der Migros kaufen. Die Ärzte wollen natürlich auch Geld verdienen. Das ist alles legitim, da gibt es gar nichts dagegen einzuwenden. Aber das Problem ist eben, wenn sie die Preise, wenn sie die Ausgaben dann vergemeinschaften, sozialistisch, dann, ja, dann ist eben keine Kontrolle mehr beim Endkunden vorhanden. Weil der Kunde möchte ja auch immer mehr. Am liebsten zahlt man für einen VW und bekommt einen Rolls-Royce. Das ist der Grundwiderspruch. Und das Problem, das sich natürlich zunehmend zeigt, ist, dass durch diese steigenden Prämien bei den Leuten das Bewusstsein entsteht, ja hallo, jetzt müssen wir immer mehr ausgeben. Unser Staat verschleudert das Geld in der ganzen Weltgeschichte mit der Entwicklungshilfe. Also gefälligst soll jetzt hier die Gesundheit noch mehr quersubventioniert werden. Also wenn Sie einmal in diesem Sozialismus drin sind, in so einer Umverteilungsmaschine, wenn Sie da am Methadon-Programm des Staates hängen, dann sind Sie in einer schwierigen Lage, da kommen Sie fast nicht mehr raus. Eure Länder fahren zur Hölle. Trump warnt die Europäer vor fatalen Folgen der unkontrollierten Einwanderung. Seine Rede vor der UNO in New York war eine ungehobelte Tirade gegen die Vereinten Nationen mit einer deftigen Prise Wahrheit, so drückte es Urs Gehriger in der Weltwoche aus. Zuerst kommt Shakiri, dann das EU-Dossier. Justizminister Beat Jans studiert politische Texte, während FC Basel spielen. Ja, da muss man sich nicht wundern, wenn sie dieses Asylchaos haben und auch den Salat in der EU-Debatte. Aber immerhin, das spricht für ihn, Beat Jans mit offenherzigen Bekundungen da in der Presse gibt er zu. Ja klar, an den Fußballspielen beschäftige ich mich zuerst mit meinen FC Basel-Cracks und das EU-Dossier kommt hinterher. Ist ja interessant, dass man mit solchen Aussagen glaubt, punkten zu können. Ich glaube, sie kommen damit sogar noch bei bestimmten Wählerschichten ganz steil raus. Gaza-Konflikt. Politiker aller Parteien wagen einzigartigen Schulterschluss, jubelt heute Morgen der Tagesanzeiger. Während westliche Länder im Umgang mit Israel gespalten sind, machen Schweizer Parlamentarier heute eine klare Ansage. Das Gute ist, dass wir in der Schweiz noch miteinander reden, das begrüße ich, auch wenn dabei nichts Schlaues manchmal herauskommt, aber dass jetzt auch die Schweizer glauben, sich noch in diesen biblischen Konflikt im Nahen Osten einmischen zu müssen und da eine Zwei-Staaten-Lösung zu folgen, das ist zu fordern, das ist jenseits Denn diese Zwei-Staaten-Lösung wird es nicht geben. Die Israelis sind dagegen. Und jetzt müssen wir den Schweizern, jetzt müssen wir Schweizer den Israelis sagen, was sie da zu tun haben auf ihrem Gelände. Würden wir das auch schätzen, wenn umgekehrt die Israelis den Schweizern sagen würden, was wir hier zu schaffen und zu machen hätten? Völlig abwegig, diese Einmischerei. Das ist das Gleiche wie die EU mit der Ukraine, die da Friedenstruppen und Geisterarmeen hinschicken möchte, obwohl die Russen explizit sagen, das wollen wir nicht, genau das wollen wir nicht. Aber man sieht es dann einfach durch. Das ist der institutionalisierte Autismus der Politik, wobei ich keinem Autisten zu nahe treten möchte. Und man fragt sich, woher kommt das eigentlich, dass da Politiker sich anmaßen, in allen Weltregionen sich einmischen zu müssen und sich aufdrängen zu müssen, gerade in der Schweiz? Und diese Initiative, so sehr ich die Verständigung, die Gespräche, die Diskussionen ausdrücklich begrüße, gerade die Schweiz sollte sich hier entsprechend zurückhaltend verhalten, stille sitzen, hat man dem früher gesagt. Das war die angewandte Neutralität, meine Damen und Herren. Doch davon wollen viele nichts mehr wissen. Es gibt ein berühmtes Buch, eine Studie, eher gesagt, einen Aufsatz, bleiben wir präzise, des Historikers Herbert Lüthi, den ich ausgesprochen schätze. Er lehrte an der ETH, ist schon lange gestorben, ein hochbrillanter Mann, Herbert Lüthi. Er hat die Schweiz einmal sehr treffend charakterisiert und gesagt, das ist ein Land des Gegenläufigen, das sich eben diesen allgemeinen Trends entzieht, das seinen eigenen Weg geht, das etwas Kurliges hat. Diesen Ausdruck verwendet er nicht, aber der kommt mir da in den Sinn. Und das zeichnet die Schweiz aus, das macht auch den Respekt aus, den die Schweiz weltweit immer noch genießt, wenn auch abnehmen. Das hat eben genau damit zu tun, dass die Leute sehen, aha, die Schweizer gehen ihren eigenen Weg. Die haben Traditionen, starke Traditionen, zu denen stehen sie, weil sie ihnen ein Leitfaden sind in schwierigen Zeiten, weil ihnen diese Traditionen geholfen haben, in einer verrückten Welt zu überleben. Aber eben heute sind wir von diesen eingebildeten Genies regiert, die eben glauben, nein, wir wissen es besser, wir können uns über die abgelagerte Erkenntnis der Generationen hinwegsetzen. Wir erfinden das Rad, wir erfinden die Schweiz noch einmal neu, indem wir die Schweiz immer gleicher machen mit allen anderen. Aber wenn die Schweiz eben gleich ist wie alle anderen, ist sie die Schweiz nicht mehr. Dann löst sie sich eben auf wie dieses berühmte Stück Zucker im Tee, das Friedrich Dürrenmatt einmal beschrieben hat. Also der Mut zur Schweiz bedeutet eben auch der Mut, anders zu sein. Und nicht diese Anpasserei, die ja bequem ist, die ja irgendwo auch in der menschlichen Natur liegt. Man möchte ja immer dabei sein. Der Mensch leidet sofort unter Liebesentzug. Wir sind ein soziales, ein politisches Lebewesen. Und deshalb haben wir dieses Anlehnungsbedürfnis. Und umso faszinierender und umso stärker und umso einzigartiger ist natürlich dieser schweizerische Sonderfall. Aber es gibt ihn natürlich noch. Es ist nicht so, dass er völlig abgestorben wäre. Und ein bisschen davon sehen wir in einem schönen Interview in der NZZ, das ich heute gelesen habe, mit Jean-Pierre Bonny, dem früheren FDP-Nationalrat, heute im Alter, der sich engagiert, hochbetagt, aber frisch aussehend und auch schlank. Er engagiert sich dafür, dass man in dieser EU-Frage das Ständemeer, also auch die Kantone, zu Wort kommen lässt. Eine Selbstverständlichkeit, dass man bei einem Vertrag, wo es darum geht, wer macht in Zukunft die Gesetze in der Schweiz, sind das wir Bürger, sind das die Kantone oder sind das irgendwelche abgehobenen Funktionäre, die keine Ahnung haben, in Brüssel. Und in dieser Frage möchte ja der Bundesrat und möchten weite Teile des Parlaments sagen, nein, nein, das braucht kein Stände mehr, da braucht es die Kantone nicht. Und es gibt sogar einige Kantone, die da mitmachen bei dieser Selbstabschaffung. Aber Jean-Pierre Bonny engagiert sich hier in einem großen Interview und das zeigt Ihnen eben in der NZZ, die ringt natürlich auch mit dieser Frage, denn die FDP galoppiert in Richtung EU-Unterwerfung, aber es gibt natürlich, vielleicht auch unter dem segensreichen Einfluss der Weltwoche, sage ich hier mal in aller Bescheidenheit, in der NZZ schon auch Stimmen und die NZZ ist in der Verwaltung eine ganz wichtige Stimme. Stimme ist da natürlich auch tief eingebettet und gern gesehen, weil sie klar natürlich dann eher an den Institutionen herumschleicht als wir. Ich will das aber nicht als Kritik sagen. Ich respektiere, ich bekomme manchmal Zuschriften, kritisieren Sie nicht immer die NZZ, da haben Sie auch recht, man muss zuerst im eigenen Garten kehren. Nein, da ist die NZZ mit sich selber irgendwo etwas im Clinch, aber schön, dass wir das da sehen und beobachten. Es kommen viele, aber die richtigen, ja, ein schöner Artikel auch mit etwas Wunschdenken in der gleichen Zeitung bezüglich Zuwanderung. Ja, es kommen auch die richtigen in die Schweiz, aber es kommen eben auch diese 72%, die in den Gefängnissen sitzen, ohne Migrations- und Einbürgerungshintergrund, dann wären wir bei 90%. Trump scherzt, dann gibt es Lügen. Bundesrat Gassis musste fliehen. In der Westschweiz, glaube ich, ist das richtig? Ja, vermutlich. Er musste fliehen bei einer Veranstaltung, da gab's Zoff wegen Palästina. Das ist ja auch so ein Phänomen, wie sich die Leute in diesem Krieg engagieren. Vermutlich mehr als in allen anderen Kriegen, die man je gesehen hat. Israel, ja, da ist man natürlich auch gern dabei mit harter und unverdienter Kritik. Da hat sich übrigens auch Donald Trump geäußert in UNO, in der UNO-Vollversammlung und einfach gesagt, und das ist wichtig, weil das die Leute zu vergessen scheinen, diesen Terrorakt der Hamas und der jetzt belohnt werden soll mit einer Zwei-Staaten-Lösung. Und das ist das Argument ja dann, aber das habe eine Vorgeschichte. Und jetzt hat sich auch der türkische Präsident Erdogan zu Wort gemeldet und gesagt, Hamas sei keine Terrororganisation, sondern eine Widerstandsbewegung. Ja, man kann es auch so sagen, natürlich aus muslimischer Sicht, aus der Sicht des Osmanischen Reiches, dass auf seinem Territorium niemals einen solchen Terroranschlag der jüdischen Seite geduldet hätte. Und dann hätten sie mit den Osmanen jahrhundertelang darüber streiten können, ja, aber ihr habt ja diese Landnahme in Palästina, wo ihr über 1000 Jahre geherrscht habt, auch nicht mit Lavendelwasser bewerkstelligt. Aber mit solchen Worten dringen sie nicht durch. Tatsache ist einfach, dass auf diesem Gebiet Israel heute die legitime Macht ist. Zum Beispiel wie heute Polen in Schlesien den Ton angibt. Jetzt können die Deutschen auch nicht immer Raketen rüberschicken nach Polen, um zu sagen, wir wollen Schlesien zurück oder Königsberg. So geht's einfach nicht, meine Damen und Herren. Und dann darf man nicht anfangen, solche Terroranschläge zu legitimieren. Das ist meines Erachtens eine falsche Akzentsetzung und ein falscher Referenzpunkt. Aber ich lade Sie natürlich ein, mich mit Argumenten zu bombardieren, damit ich diese hier auch vortragen kann. Also bitte, wir sind da nicht in der im Modus des Selbstgesprächs, sondern es geht darum, immer wieder die besten Argumente nach vorne zu kitzeln. Also sagen Sie mir, wo irre ich, wo liege ich falsch, was ist anders zu betrachten, gerade auch in diesem Konflikt. So, das wär's von Weltwoche Daily Schweiz. Fürs Erste, ich melde mich gleich zurück mit der internationalen Ausgabe. Bleiben Sie dran, wenn Sie mögen. Ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt schon einen wunderschönen Tag. Erneut wünsche ich Ihnen dies. Ich freue mich aufs Wiedersehen. Ich melde mich dann zeitnah zurück. Spätestens morgen sind wir hier wieder dabei mit über 400.000 YouTube-Abonnenten. Ganz herzlichen Dank und bis gleich.